Ich glaube, dass es wichtig ist als eigenes Ziel Aufarbeitung, weil es einfach Gewalt in der Kirche gab. Dieses Nicht-Ertragen-Können von Ungerechtigkeiten, das motiviert mich. Das kann ich nicht gut haben. Wenn mich Menschen fragen, wie kannst du das denn aushalten, da denke ich mir, also ich könnte es viel schwieriger aushalten, das nicht zu machen und nicht hinzugucken, weil ich es weiß.
Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
Das Thema sexualisierte Gewalt beschäftigt die evangelischen Kirchen und die Diakonie wie kaum ein anderes aktuell. Im Januar ist die sogenannte Forum-Studie veröffentlicht worden. Sie zeigt eine große Zahl an Fällen, erschreckende Geschichten. Zuhören, so beschreibt Ute Dortschok eine der zentralen Aufgaben bei der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. Ute Dortschok leitet seit April 2024 die Geschäftsstelle der unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommission Niedersachsen-Bremen. Herzlich willkommen bei Sinnsuche.
Ja, danke für die Einladung.
Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor zu hören bei NDR1 Niedersachsen. Ganz am Beginn, Betroffene, die sexualisierte Gewalt in ihrer evangelischen Kirchengemeinde oder in einer diakonischen Einrichtung erlebt haben, aktuell oder auch in ihrer Kindheit oder Jugend, wo finden die Hilfe? An wen können die sich wenden?
Ja, ich kann nur ermutigen, holen Sie sich Hilfe, auch wenn bei Ihnen Erinnerungen hochkommen. Es gibt eine zentrale Anlaufstelle, HELP heißt sie. Die Nummer ist kostenfrei und anonym, 0800 50 40 112. Und dort wird Ihnen zugehört, dort wird Ihnen auch weitergeholfen zu regionalen Beratungen. Rufen Sie da an.
Und wir werden auch nochmal eine eigene Liste erstellen, die auf unsere Internetseite kommt, www.radiokirche.net, wo Sie Anlaufstellen und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden. Die Betroffenen, also inzwischen hat es ein erstes Forum für Betroffene von sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie gegeben, hier in Hannover, am 3. August im geschützten Rahmen. Deshalb können wir darüber nicht mehr sagen. Vor diesem Forum haben wir uns schon mal getroffen und miteinander gesprochen und da haben Sie das Wort Undankbarkeit stark gemacht. Warum? Beschreiben Sie das doch nochmal.
Ja, eine Schwierigkeit bei der evangelischen Kirche ist ja die sogenannte Kultur der Harmonie. Es wird erwartet, eher Dankbarkeit zu zeigen, dass schon viel getan wird, das sagen Sie ja auch. Das Thema beschäftigt alle so viel wie nichts anderes in der Kirche. Ich glaube, dass Dankbarkeit zu erwarten, die Betroffenen von sexualisierter Gewalt wieder festlegt in einen bestimmten Status. Und ich glaube, dass für den Prozess der Aufarbeitung Undankbarkeit viel produktiver ist. Also Dankbarkeit lässt einen zurücklehnen und ein bisschen selbstzufrieden sein. Undankbarkeit erinnert einen daran, es reicht noch nicht. Da ist noch viel zu tun.
Was reicht noch nicht?
Hinzugucken, aufzudecken. Sie haben vorhin gesagt, das waren erschreckend viele Zahlen. Als ich die Forumstudie gelesen habe, habe ich gedacht, oh, was war denn das Forschungsdesign? Diese Zahlen sind ja erschreckend gering. Da kann ja wohl nicht angehen. Also ich fand, das waren wenig Zahlen und das zeigt sich ja auch, dass es nicht die Zahlen sind, die dem entsprechen. Es ist auch nicht das Wichtigste, jetzt genau die Zahlen zu kennen. In der Forumstudie kamen viele Betroffene zu Wort. Das hat einen richtig hohen Wert für sich. Da kann man viele Erkenntnisse draus gewinnen. Ja, ich finde sowas. Hingucken, direkt ansprechen, Wahrheiten aussprechen. Das muss getan werden, noch mehr.
Bei der Vorstellung der Forumstudie ist es ja auch so gewesen, dass einer der Forschenden dann nochmal sozusagen hochgerechnet hat. Also die Zahlen, die Studie aufgedeckt hat oder die dann darin standen, sagt er, wir müssen mit einer Dunkelziffer rechnen. Im Vergleich zur römisch-katholischen Kirche, wo wir das hatten, müsste man eine Zahl von so und so vielen Fällen annehmen. Und gerade auch in Niedersachsen ist es ja nochmal aufgeploppt, dass die Zahlen nach oben korrigiert werden mussten. Also dass viel mehr Fälle dann tatsächlich zu nennen sind, als ganz am Anfang dann auf dem Papier gestanden haben.
Ja, und ich denke, das liegt auch daran, dass bisher in den Verfahren häufig, wenn es um zum Beispiel Anerkennungsanträge ging, dass Einzelfälle angesehen wurden, obwohl eigentlich bekannt ist, dass es häufig Mehrfachtäter und Serientäter sind. Also dass noch mehr Betroffene meist ein Täter mehrere Betroffene verursacht hat oder Übergriffe begangen hat, sexualisierte Gewalt.
Also die Zahl der Betroffenen ist noch größer, weil Täter, Täterinnen, kann man das überhaupt so sagen, TäterInnen?
Ja, die Mehrzahl sind tatsächlich Männer. In Heimerziehung sind häufiger auch Frauen da. Aber Es kann auch sein, das kommt auch vor, dass zum Beispiel jungen Opfer sexualisierter Gewalt von Frauen werden, dass die Schwelle, das bekannt zu machen oder das zu veröffentlichen, noch viel größer ist.
Diese Kultur der Harmonie, die Sie genannt haben und die Sie damit auch kritisieren, was macht die aus?
Ich glaube, das ist so eine Erzählung von einer Idealgemeinschaft, die ja auch verlockend ist, wo es einem gut geht, wo vielleicht auch diese Erzählung, wir sind die Besseren, also besser als die Katholiken, besser als andere Menschen, wir achten aufeinander, wir haben ja eine familiäre Gemeinschaft und sind anders als in Gesellschaft, also wir haben andere Kriterien, hier zählt nicht unbedingt die Leistung. Das ist sehr ansprechend, aber diese Selbstgewissheit verhindert auch, dahinter zu gucken oder verhindert Vergewisserung, Selbstvergewisserung, weil man so selbstzufrieden ist dann damit.
Und Sie haben auch gesagt, Kirche meint es eigentlich gut. Das ist keine gute Haltung bei diesem Thema.
Ja.
Warum?
Ja, weil es auch wieder diese Selbsterzählung ist, die nicht stimmt. Ich glaube, was Kirche machen muss, und das ist wahrscheinlich das, was es so schwierig macht und in eine Krise stürzen kann, dass diese Erzählung, die Kirche von sich sagt, wir sind die Besseren, wir machen das gut, wir sind die guten Menschen, dass das nicht stimmt in einigen Fällen. Es gibt Täter in der Kirche. Sexualisierte Gewalt gehört zur Geschichte und zur Gegenwart von Kirche und Diakonie. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Das stimmt. Also diese Erzählung, die einem ein gutes Gefühl gibt, auf der richtigen Seite zu stehen oder bei der richtigen Gemeinschaft zu sein, stimmt mit der Realität nicht überein.
Mhm. Wobei ich sagen muss, also ich bin ja nun selber Pastor und arbeite auch in dieser Kirche, arbeite auch gerne in dieser Kirche und habe in den vergangenen Jahren durchaus viel bemerkt. Aber es ist noch nicht genug, das akzeptiere ich auch, dass es so ist und erlebe das ja auch in den Stimmen mit den Stimmen der Betroffenen, dass es nicht genug ist. Sie sind jetzt seit 4 Monaten Leiterin der Geschäftsstelle der unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommission Niedersachsen-Bremen. Können Sie was erzählen, was Sie in dieser Zeit schon erlebt haben?
Ich habe meine Aufgabe erstmal darin gesehen, mich überall bekannt zu machen oder zu gucken, wer sind denn diese Landeskirchen, die da vereint sind. Ich bin nicht ganz so bewandert in Kirchenstrukturen. Ich habe mir die Landeskirchen und die jeweiligen Fachstellen, die habe ich besucht. Noch nicht alle, aber einige. Bin in einen Austausch gegangen, habe erzählt, wie die Kommission sich zusammensetzt, was die Aufträge sind, wo möglicherweise Zusammenarbeit da ist. Es geht auch noch weiter. Ich werde dann eingeladen zu Tagungen, Synoden und Gremien der Kirchen. Das ist ganz interessant. Das, finde ich, trägt dazu bei, das Thema bekannt zu halten oder zu machen und nicht wieder versacken zu lassen. Dann habe ich die Ausstattung der, ganz banal, der Geschäftsstelle umgesetzt. Die, wenn es unabhängig sein soll, braucht man eine eigene E-Mail-Adresse, man braucht eigenes Briefpapier, eigene Visitenkarten, all diese Sachen. Wie macht man was? Wie sind die Pläne fürs nächste Jahr? Und ein großer Punkt war, auch Kontakt zu Betroffenen aufzunehmen oder ich wurde auch angesprochen. Das war sehr gut, um darstellen zu können, wer bin ich eigentlich? Habe ich wirklich den Willen und die Energie, dieses unabhängig anzugehen? Kann man es glauben? Wie kirchennah bin ich? Wie verwoben bin ich oder vernetzt in Kirchen? Das wurde alles ziemlich in Frage gestellt, auch zu Recht. Und dann war ich viel damit beschäftigt, das erste Forum vorzubereiten für Betroffene.
Also Sie bringen ja einiges mit. Sie sind studierte Sozialpädagogin und haben sich intensiv mit dem Themenfeld Machtmissbrauch, den damit verbundenen Strukturen und dem Thema sexualisierter Gewalt beschäftigt. Mögen Sie noch ein bisschen mehr von sich erzählen? Also warum haben Sie sich beworben und was bringen Sie noch so mit für diese Aufgabe?
Ja, also mich hat von Anfang oder Start meiner Berufslaufbahn interessiert Machtstrukturen. Ich komme aus der feministischen Mädchenarbeit, habe da zum Start meines Berufslebens gearbeitet in einer Obhutnahmestelle für Mädchen in Oldenburg und habe den Verein mit anderen Frauen gemeinsam gegründet. Von daher bringe ich mit eine Energie für oder auch eine Vorliebe für Projekte. Das ist schon speziell, dass hier wenig bestehende Strukturen da sind, Ideen von dem, wie das die Aufarbeitung organisiert wird. Aber vieles muss sich jetzt im Prozess klären und entwickeln. Das schreckt mich nicht so sehr. Ich habe danach dann einiges an Leitungserfahrung, sodass ich Projekterfahrung und Umgang mit ganz unterschiedlichen Menschen, auch Beteiligung von Betroffenen oder Angehörigen von denjenigen, die in deren Hilfesituation ich gearbeitet habe. Also ich habe in der Jugendhilfe und in der Eingliederungshilfe gearbeitet. Da bin ich mit vielen Menschen in Kontakt gekommen. Habe auch Erfahrung in der Diakonie, weil die Diakonie Träger meiner letzten Einrichtung war, wo ich gearbeitet habe. Das bringe ich mit und ich glaube, eine gewisse Unerschrockenheit vor Titeln und Hierarchien. Also ich schätze Menschen und was sie tun. Ich glaube, ich bin relativ respektvoll und diplomatisch, aber ich muss nicht weichen vor Titeln, Kitteln, keine Ahnung.
Ja, und die feministische Mädchenarbeit, oder gab es da irgendwo mal, das war alles nichts in kirchlicher Trägerschaft?
Nein, das war ein autonomes Projekt, was wir selber auf die Beine gestellt haben, wo wir alles selber beantragen mussten, wo ich dann ein bisschen reingekommen bin, auch in den Bereich Finanzen und Wirtschaftsplanung. Davon hatte ich vorher gar keine Ahnung, aber wir mussten waren dann ja auch Arbeitgeberinnen als Verein. Wir haben einen Verein gegründet. Also diese ganzen Strukturen und wie man was macht, das haben wir uns selber erarbeitet. Ich glaube, da habe ich auch so eine gewisse Fehlerfreundlichkeit gelernt. Also wir haben viel falsch gemacht, aber auch, ich habe gelernt, vieles kann man dann auch einfach korrigieren. Also das ist nicht so schlimm. Das ist so ein bisschen die Haltung, lieber unperfekt starten als perfekt zögern. Das finde ich, ist ein gutes Motto.
Unerschrocken sein. Und wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Ihre Aufgabe?
Ich glaube, die größte Herausforderung sehe ich darin, dass man vielleicht, weil Kirche und Diakonie so in ihren Strukturen und ihrer Vorwärtsbewegung eingefahren sind, dass die Kommission sich vielleicht einlullen lässt in das Tempo, in diese Strukturen, in dieses, das geht nicht, das muss erst da entschieden werden. Also das, da sehe ich eine Gefahr. Ist es wirklich unabhängig? Was kann bewegt werden? Wie bewegt man so ein großes Schiff?
Ja. Zum Thema Unabhängigkeit der Kommission, das ist ja ein Schlüsselbegriff in diesem Namen, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich würde jetzt noch gerne von Ihnen wissen, was treibt oder leitet oder motiviert Sie bei dieser Aufgabe?
Ich glaube, mich motiviert immer oder der Begriff Gerechtigkeit oder dieses Nicht-Ertragen-Können von Ungerechtigkeiten, das motiviert mich in allen Stationen, die ich bisher hatte. Das kann ich nicht gut haben. Also wenn mich Menschen fragen, wie kannst du denn, das ist ja ein total schweres Thema, wie kannst du das denn haben oder aushalten? Da denke ich mir, also ich könnte es viel schwieriger aushalten, das nicht zu machen und nicht hinzugucken. Weil ich es weiß. Also ich weiß um die Situation, ich weiß um die Gewaltsituation. Das Thema gibt es schon seit 30 Jahren oder seit 30 Jahren beschäftige ich mich damit. Und das ist, glaube ich, so ein Motor. Solidarität und Gerechtigkeit.
Also das Stichwort Gerechtigkeit ist ja auch ein großer Begriff, ein großes Thema für die Bibel oder die biblischen Geschichten. Also wir haben dieses berühmte Wort, wo Friede und Gerechtigkeit sich küssen, da entsteht dann etwas. Da entsteht dann oder beginnt das Reich Gottes beispielsweise. Wir sind ja bei Sinnsuche und mich interessiert dann dieses Wörtchen Sinn. Ich habe das erlebt in allen Gesprächen, bei jedem bringt es was anderes zum Klingen. Wie ist das bei Ihnen? Was löst dieser Begriff oder was verbinden Sie mit dem Wörtchen Sinn?
Für mich persönlich, ich glaube, ich brauche sowas auch in der Arbeit und in der Tätigkeit, dass ich das Gefühl habe, das stellt ein bisschen Gerechtigkeit her oder ich kann dazu beitragen, dass eine Gesellschaft oder ein Zusammenleben von Menschen so ist, wie ich mir das wünsche oder wie ich denke, ja, das ist so vorgesehen. Zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar, bin ich ein großer Fan davon und da muss man auch was dafür tun, glaube ich. Also und dieses Tun dafür, dass etwas so sich in die Richtung bewegt, wie ich es gerne hätte oder wie es sein soll. Ja, das ist ein Sinn für mich.
Und gibt es so einen Moment, wann für Sie Sinnfragen zum ersten Mal brennend geworden sind?
Also ich glaube, das war schon immer mit Gerecht oder Ungerechtigkeit in meiner Jugend. wo ich noch nichts von Feminismus gehört habe, war das so ein innerer Antrieb. Und das hat mich beschäftigt. Warum durften Mädchen nicht Fußball spielen bei uns in der Schule, in der Fußball-AG? Warum ist dieses so? Und manche dürfen was, manche nicht. Warum haben manche bessere Voraussetzungen? Warum wird vorausgesetzt, dass zu Hause Bücher da sind in der Schule? Warum stellt man nicht Bibliotheken zur Verfügung? Also das sind so Sachen, die mich angetrieben haben, die ich dann hinterfragt habe, ohne praktisch so eine Matrix an Strukturanalyse von Machtstrukturen schon zu haben, wie ich das im Studium dann bekommen habe. Das war einfach so aus dem Gefühl raus.
Zum Beispiel also Gerechtigkeit und Hinterfragen. Das Stichwort, was ich eben gehört habe, Sie haben gesprochen über Fußball und Mädchen. Mhm. Wie sind Sie denn da aktiv? Sind Sie da aktiv geworden? Und wenn ja, wie?
Ja, also es war eine Fußball-AG in der Schule, die sonst immer für Jungs war, dann war einmal nicht aufgeschrieben konkret, dass es für Jungs ist, da habe ich mich angemeldet. Ich bin keine Fußballerin, keine große Fußballerin. Ich habe Handball gespielt früher mal. Fand einfach nur, ja, das mache ich. Und dann war ich da nicht zugelassen, weil gesagt wurde, es wäre nur für Jungs. Und habe das dann durchgekämpft, weil ich gesagt habe, steht da ja nicht. Und die Argumente, ich könnte das ja vielleicht nicht, zählten nicht, weil ich gesagt habe, werden die Jungs dann auch überprüft? Wird gesagt, bei jedem Jungen, du musst aber Fußball spielen können. Und dann, ich glaube, das war zum Ärger des Lehrers sehr, dass er mich dann damit aufnehmen musste.
Aber so eine tolle Geschichte.
Genau. Oder, keine Ahnung, in Deutschkursen, wo mein Deutschlehrer mir erzählen wollte, es gibt keine Frauen, die Dramen geschrieben haben. Nein, da müsst ihr mich jetzt nicht beschweren. Da gibt es eben nur Männer, wo ich dann in die Bibliothek gegangen bin und die Bibliothekarin gefragt habe, stimmt das? Und sie hat mir dann gesagt, nein, es gibt schon welche hier. Das so, ohne Hintergrund, nur aus so einem Gefühl raus, das stimmt doch hier nicht.
Gerechtigkeit, also als Fixstern für ihre Arbeit und auch für ihre Biografie. Was muss sich in evangelischer Kirche ändern? Also es muss sich etwas ändern. Es gibt diesen offenen Brief der kirchlichen Mitarbeitenden aus verschiedenen Berufsgruppen und da wird immer wieder das Stichwort auf einen Kulturwandel oder wird immer wieder das Stichwort Kulturwandel genannt oder auch Strukturen. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie mal gesagt, schuld sind nicht Strukturen, sondern Menschen sind immer schuld. Stimmt das so wirklich?
Ja, Menschen begeben sich ja auch in die Strukturen. Vielleicht mache ich mir das dann einfach. Ich höre, da haben wir ja gar nicht den Einfluss oder da haben wir gar nicht die Macht und wir haben ein föderales System, wo ich dann denke, Kirchenleitende könnten. Also ich finde, in meiner Position sage ich, ja, ich habe Macht. Ich will das nutzen. Ich will sagen, ich möchte das so, ich möchte das angehen oder wir wollen das erreichen. Ob das dann immer klappt, weiß man dann nicht. Aber zu sagen, oh, ich habe ja gar nicht die Macht und den Einfluss, das finde ich fatal. Und ich glaube, das könnte jeder Einzelne. Also könnte sagen, hier auf meiner Position, ich kann sagen, was ich will. Ich kann sagen, was schief läuft. Ich kann sagen, da werden die Grenzen von jemandem verletzt. Und ich stelle mich auf die Seite. Ich glaube, das ist so ein bisschen bequem, sich hinter Strukturen und hinter dem Ganzen zu verstecken.
Also ich konnte das schon nachvollziehen, also jetzt nicht mit dem Blick auf sexualisierte Gewalt, aber manchmal erlebe ich es auch oder habe es auch selber so erlebt, als ich Gemeindepfarrer war, dass man manchmal sehr viel fragen muss, um dann zum richtigen Ansprechpartner, zur richtigen Ansprechpartnerin zu kommen, weil die Strukturen eben so verwirrend sind, nicht so klar, nicht so streng hierarchisch wie in anderen Organisationen oder Institutionen. Und ich habe mir auch nochmal reingeschaut in die gemeinsame Erklärung zwischen der evangelischen Kirche, der Diakonie und der unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Da wird auch von Strukturen gesprochen. Mhm. Also, und ich kann mir schon vorstellen, dass Strukturen, dass oft Betroffenen oder anderen, die was tun wollten, das wirklich erschwert haben, da durchzukommen und Gehör zu finden.
Das glaube ich auch auf jeden Fall. Also ich glaube, ich will das nicht verneinen. Ich glaube, das ist verwirrend, das ist langwierig, da wird man von einem zum anderen geschickt. Ich glaube nur, dass das gemacht ist, also dass Strukturen nicht irgendwas sind, was da ist, sondern das haben sich ja Leute ausgedacht und das kann auch verändert werden. Und ich glaube, dass das ist das Problem. Also, dass es Strukturen gibt, wo einer nicht weiß, was der andere tut oder wo nicht informiert wird oder wo man immer hin und her geschickt wird und gesagt wird, dafür bin ich nicht zuständig oder das machen andere oder ich weiß auch nicht genau. Das ist klar, dass es die auch gibt. Ich glaube nur, dass man sich darauf nicht ausruhen kann und sagen kann, so sind nun mal die Strukturen, weil irgendjemand hat es ja auch gemacht. Und ich glaube, da könnte man ein bisschen sich an den Betroffenen oder an dem Gegenüber, je nachdem, orientieren. Die interessiert es nicht. Die interessiert es nicht, Kirche oder welche Region oder wer da jetzt wie zuständig ist oder diese ganzen Abkürzungen. Das finde ich ist schon so ein innerer Kreis, die da sie unterhalten. Das geht mir teilweise so, dass ich gar nicht verstehe, wovon sprechen die. Wenn das Berufsbezeichnungen, Regionsbezeichnungen, Gremienbezeichnungen sind, das ist total verwirrend. Und eigentlich interessiert das Betroffene nicht. Und ich finde, das kann man ja, man kann sagen, okay, es ist vielleicht nötig, aber dann einigt euch da. Belastet oder belästigt nicht diejenigen, die was wollen oder für die ihr eigentlich da seid.
Ein so ein Kürzel ist URAG. Ne? Ja. Also die unabhängige regionale Aufarbeitungskommission, hier in diesem Fall mit Ihnen, für Niedersachsen-Bremen. Also Aufarbeitung muss vorankommen. Das fordern auch die Mitarbeitenden in dem offenen Brief der verschiedenen Berufsgruppen. Und wenn ich so die ganzen Papiere angucke und die Pressemitteilung und das so verfolge, dann denke ich, könnte die URAG, die unabhängige Aufarbeitungskommission, die müsste doch sowas sein wie der Motor oder die Relaisstation, die Plattform für diese Aufarbeitung. Beschreiben Sie doch mal, wer oder was ist diese unabhängige regionale Aufarbeitungskommission?
Ja, es ist festgelegt, dass es bundesweit als zentrale Weiterarbeit oder Umgang mit sexualisierter Gewalt, dass es bundesweit 9 unabhängige regionale Aufarbeitungskommissionen geben soll und wird. Hier für Niedersachsen und Bremen gibt es eine, also es umfasst auch ziemlich die Bundesländer. Es sind, glaube ich, 5 oder 6 Landeskirchen, 6 Landeskirchen und entsprechende diakonische Werke vertreten. Diese Kommission hier wird 9 Mitglieder haben, die ehrenamtlich tätig sind. 3 werden entsandt oder benannt von den Landesregierungen Bremen und Hannover. 3 sollen aus der Gruppe der Betroffenen kommen, die in einem Verfahren über das Betroffenenforum und dann über Workshops gewählt werden als Delegierte. Und 3 werden von Kirche und Diakonie delegiert. Und da gibt es gerade ein offenes Bewerbungsverfahren. Es müssen nicht mal Mitarbeitende oder Gremienvertreterinnen von Kirche und Diakonie sein, sondern da kann sich frei beworben werden. Nach Qualifikation, Fachexpertise und Engagement, würde ich sagen.
Also es muss keine Amtsperson sein, es können auch ganz normale Kirchenmitglieder sein, die dann in diese Kommission, die dann in die Kommission berufen werden. Sie leiten die Geschäftsstelle, das muss man nochmal klar zu uns. Sie sind nicht die Vorsitzende der Kommission oder der Vorsitzende. Ja. Wie wird diese Person ermittelt?
Die wird gewählt aus den 3 Delegierten, also externe ExpertInnen, die Landesregierung entsenden. Aus den 3. Es wird auch in Frage gestellt, durchaus, ich finde, das kann man auch, warum können es nur diejenigen sein? Vielleicht wurde offiziell denen die meiste Unabhängigkeit zugetraut, das weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich hoffe und denke, es wird auch evaluiert werden. Vielleicht kann man da dann auch noch was verändern, dass es aus den gesamten Mitgliedern der Kommission gewählt wird, dass sie selber entscheiden, wer Vorsitzender oder Vorsitzende wählt. Aber es ist so, ich als Geschäftsstellenleiterin arbeite praktisch zu. Ich koordiniere, ich werde mich sicherlich nicht zurückhalten und raushalten. Ich werde bestimmt auch inhaltliche Beiträge machen, aber vor der Vorstand dieser Kommission wird mein Fachvorgesetzter sein. Das wird nicht die Kirche sein oder die Diakonie, wo ich jetzt meinen Arbeitsvertrag habe und praktisch Dienstvorgesetzter ist. Fachlich haben die keinen Einfluss auf mich.
Wie wird dann diese Unabhängigkeit gewährleistet?
Es gibt keine Einflussmöglichkeiten, soll es geben, auf die Kommissionsmitglieder. Die Kommission kann selber entscheiden, welche Prioritäten setzen wir, womit fangen wir an, welche Inhalte bearbeiten wir, welche Akten wollen wir einsehen, welche Befragungen wollen wir oder Anhörungen wollen wir umsetzen. Was geben wir an die Presse raus? Das wird nicht abgeglichen, muss nirgendwo gegengelesen werden. Das können wir ganz unabhängig machen. Es soll auch schriftlich, so wie ich es verstanden habe, von denen, die kirchlich delegiert sind, zugesichert werden, dass die keine Nachteile haben durch eine Mitarbeit. Das sind so die Absichtserklärungen und ich hoffe und glaube, dadurch, dass eine große Transparenz verpflichtend ist, also gegenüber sowohl der unabhängigen Beauftragten vom Bund, Frau Klaus und dem UBSKM-Stelle, als auch der Öffentlichkeit gegenüber, als auch den Betroffenen im jährlichen Forum, dass da immer wieder kritisch hinterfragt wird, wie sieht es denn aus mit der Unabhängigkeit? Lasst ihr euch da nicht doch reinreden oder beeinflussen? Das wird dann zu hinterfragen sein.
Also transparent, transparent soll es geschehen, öffentlich, unabhängig. Habe ich noch was vergessen?
Betroffene Beteiligung ist ganz zentral.
Genau, die Betroffenen sind die entscheidende Gruppe, die hier zu Gehör kommt und sich einmischt und diesen Prozess mitgestaltet. Können Sie da was zu erzählen, wie Sie das erleben?
Vielleicht ganz allgemein. Ich nehme die, also man sagt ja immer, oder es wird gesagt, von den Betroffenen geredet, es ist keine homogene Gruppe. Gemeinsam haben sie nur, dass sie Gewalt erlebt haben und diese Gewalt natürlich auch Auswirkungen auf ihr weiteres Leben hat. Aber die, ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich vom Alter, von wo haben sie die Gewalt erlebt. Ist es in einer Heimeinrichtung gewesen oder ist es in der Gemeinde gewesen? Ist es der Pfarrer gewesen? Wie ist reagiert worden auf das Öffentlichmachen? Wie viel Unterstützung oder Rückhalt gab es in der Familie oder konnte das gar nicht angesprochen werden? Gab es Unterstützung durch Therapie? All diese Sachen, das sind ganz, ganz unterschiedliche Lebensvorläufe, ganz unterschiedliche Menschen einfach. Von daher gibt es eine spannende Kombination da für alle eine Mitwirkungsmöglichkeit oder die Möglichkeit der Einflussnahme zu geben. Das sehe ich als meine Aufgabe, nicht nur die einen oder die anderen oder was ich vergessen habe, kirchennah oder kirchenfern. Es gibt Betroffene, die sagen, Kirche und der Glaube, das ist mir ganz wichtig. Ich will, dass sich Kirche verändert und möchte daran mitarbeiten. Andere sagen, nein, es muss Aufarbeitung stattfinden, aber Kirche ist das Letzte, damit habe ich abgeschlossen. Und das in dem Spektrum bewegt sich das so und ich finde, das ist eine Herausforderung, da Aufarbeitung zu gestalten und alle zu hören.
Wann wird die Kommission denn voll besetzt sein?
Spätestens zum März nächsten Jahres soll gestartet werden. Das ist vorgegeben. Interessanterweise ist nicht festgelegt, was passiert, wenn manche URACs nicht so weit sind. Also es ist nicht festgelegt, es gibt dann eine Strafe oder es wird Sanktionen, was den Druck vielleicht erhöht. Ich weiß es nicht, was dann passiert. Bisher gehe ich davon aus, ja, es wird starten im März nächsten Jahres. Voll besetzt, alle Kommissionen.
Der Start ist dann bundesweit für alle Kommissionen.
Ja.
Also nicht, dass ich hatte jetzt so den Eindruck, dass Niedersachsen-Bremen sozusagen auch mit die Ersten sind, die diese Arbeit da vorantreiben oder die einfach am schnellsten sind.
Das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, die Kommissionen oder die unterschiedlichen Bundesländer starten von unterschiedlichen Standpunkten aus. In manchen Bundesländern, die haben schon bevor es vorgesehen war, Beteiligungsforen eingeführt, also Betroffenenforen, haben dieses Gremium also schon und möglicherweise die Delegierten der Betroffenen schon teilweise besetzt. Die haben noch keine Geschäftsstelle besetzt. Also das sind unterschiedliche Vorgehensweisen in der Besetzung, womit gestartet wird. Gut ist natürlich, wenn, also ich finde es gut, dass die Geschäftsstelle da ist. Ich konnte dann auch Einfluss nehmen aufs Forum. Ja, aber in anderen Bundesländern sind die schon weiter mit den Delegierten für die Betroffenen, so wie ich es gehört habe.
Zum Beispiel das, ja. Was vermuten Sie, denken Sie, wie lange wird diese Arbeit brauchen, diese Aufarbeitungsarbeit der Aufarbeitungskommission?
Ich denke ja, dass Aufarbeitung kein Ende hat. Also es ist nicht das, so jetzt machen wir mal die Aufarbeitung und dann ist auch gut gewesen. Es ist geplant, die 4 Jahre erstmal, die eine Legislaturperiode der Kommission praktisch. Und dann gibt es auch einen Abschlussbericht, aber es wird danach weitergehen. Meine Stelle ist zum Beispiel unbefristet. Und ich glaube, dass die Aufarbeitung ein Prozess ist, dass das nicht in 4 Jahren oder in 10 Jahren abgeschlossen sein wird.
Und Sie werden ja auch die Arbeit der Kirchen, der Diakonie, die also auch natürlich an der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt teilnehmen, ja auch kritisch begleiten und gucken, was da geschieht, ob da genug geschieht und das auch dann eben einfordern, wenn ich es richtig verstanden
habe. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass die Aufarbeitungskommission jetzt der Kirche und Diakonie die Arbeit abnimmt, so, also dass Aufarbeitung outgesourced wird, sondern das ist schon so, wie Sie sagen, so ein Motor, immer wieder Finger in die Wunde legen, selber auch Befragungen vornehmen zu können oder Akten einsehen zu können. Aber die Aufarbeitung der Institutionen oder Gemeinden, das muss vor Ort geschehen. Das kann natürlich im Austausch und in Begleitung geschehen, soll es auch. Aber das müssen die Gemeinden vor Ort.
Also es braucht noch weitere verschiedene, oder diese Aufarbeitung muss im Grunde genommen auf allen Ebenen geschehen. Und die Aufarbeitungskommission ist mittendrin sowas wie eben die Relaisstation, was ich schon gesagt habe. Aber genau, sie nehmen die Arbeit nicht ab. Andere müssen die Arbeit eben auch machen. Also auf vielen Ebenen muss diese Aufarbeitung jetzt geschehen. Und zwar umfassend.
Ja.
So ist es, ne?
Ja, so ist es.
Gut. Überlegen wir mal, was vermuten Sie da, was glauben Sie, was für eine evangelische Kirche oder was für eine Diakonie werden wir sein, wenn dieser Prozess der Aufarbeitung eines Tages, ich sage jetzt trotzdem mal, gelungen ist oder geschehen ist oder weit vorangeschritten ist? Haben Sie da eine Idee?
Ja, also ich glaube, dass es durchaus attraktiv sein kann, nicht mehr diese Selbstgewissheit zu haben, sondern hinzugucken und sich zu hinterfragen. Ich glaube, manches, wofür Kirche verspricht zu stehen, ist ja was, wofür man sich auch einsetzen kann. Ich glaube, dass es sein könnte, dass es dann vielleicht ehrlicher ist oder mehr Engagement, das auch zu erreichen und nicht einfach ein Label oder so vor sich herzutragen. Ja, so sind wir, das ist attraktiv, hier können Sie sich wohlfühlen, sondern dass es Arbeit ist, das immer wieder, ja, das zu erreichen.
Und wir werden eine Kirche sein, die sensibel ist für dieses, oder sensibel bleibt für dieses Thema, Prävention und Schutzmaßnahmen und Sicherheitskonzepte eingearbeitet hat, dass sexualisierte Gewalt möglichst nicht mehr geschehen kann.
Das ist zu hoffen. Ich weiß es nicht. Das ist die Entscheidung von Kirche oder von Kirchenmitarbeitenden, sich da wirklich ranzumachen. Das kann ich nicht sagen oder entscheiden. Ich sehe an vielen Stellen, sonst hätte ich auch die Stelle nicht angefangen, den Willen, das ernsthaft zu tun. Das glaube ich. Also ich kann es gar nicht sagen, wie der Weg weitergeht, weil ja, dazu braucht es wirklich eine Anstrengung und wirklich dies auf sich zu nehmen, zu sehen, Kirche ist in der Krise und da muss was umgesteuert werden. Sonst erledigt sich das durch noch mehr Austritte oder so, kann ich aus der Distanz nur sagen. Das ist frustrierend und ich will auch nicht sagen, dass man aufarbeiten muss, um die Kirchenmitgliedszahlen zu halten. Das finde ich auch den verkehrten Aspekt. Ich glaube, dass es wichtig ist als eigenes Ziel Aufarbeitung, weil es einfach Gewalt in der Kirche gab. Ja, ob es gelingt, das weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich hoffe es.
Das wünsche ich mir auch sehr, dass es gelingt. Also vielen Dank für das Gespräch und viel, viel Kraft für Ihre Arbeit. Wir setzen jetzt hier mal einen Punkt im Gespräch, aber nicht in der Aufarbeitung. Die soll weitergehen. Und da haben Sie jetzt nochmal die Gelegenheit, einfach das loszuwerden, was Sie loswerden wollen. Also.
Ja, gerne. Wer es gehört hat, Betroffene, die sich beteiligen möchten, die was zu sagen haben, die Hinweise geben möchten, die möglicherweise auch in der Betroffenenvertretung der unabhängigen Kommission mitarbeiten möchten, die können sich gerne bei mir melden. Ich sage meine Telefonnummer, das ist 0511 3604 312. Ja, rufen Sie mich gerne an. Ich nehme mir die Zeit.
Vielen, vielen Dank. Ein wichtiges Thema.
Ja.
Und in einer der nächsten Folgen von Sinnsuche gehen dann meine KollegInnen mit ihren Gästen auf Sinnsuche, Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt. Ein Dankeschön an das Mithören und Mitdenken von dem Podfaser Detlef Splitt, der dann auch die Spuren und alles wieder schneidet und abmischt und zusammenbringt. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor, zu hören auf NDR1 Niedersachsen.